Es gibt eine bewährte Praxis, dass man vor dem Singen eines solchen Liedes sagt, das darf jetzt nur der mitsingen, der das wirklich vorher sich mal durchliest und dann innerlich das voll bekräftigt. Ich würde sagen, das ist nicht richtig. Das ist schön, wenn es auch jetzt jemand mitgesungen hat, der sagt, ich bin angefochten. Ich bin im Zweifel. Man kann sich den Glauben wunderbar ins Herz singen. Und das ist schön, wie man das Wort Gottes immer wieder liest und dadurch gekräftigt wird. Wir hatten ja an den zurückliegenden Sonntagen die Abschnitte des Kapitels Römer 8 unseren Predigten zugrunde gelegt und kommen heute an diesen Abschnitt Römer 8, Vers 31 bis 39. Römer 8, wenn Sie es aufschlagen in den ausgelegten Bibeln, meine Worte können nicht entfernt ans Bibelwort hinreichen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns das Bibelwort einprägen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm, mit Jesus, nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal, ich sage da immer gerne Bedrängnis. Ganze schwere Todesangst ist das. Oder Angst oder Verfolgung. Oder Hunger, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dass man Fragen stellen kann, das ist ganz wichtig. Wir müssen oft nachfragen, um ganz genau etwas herauszubekommen. Wissen Sie, das ist die Methode der Kripo. Wenn die einen Verdächtigen haben und er leugnet, dann nehmen sie ihn ins Kreuzverhör. Und wenn man das ein paar Stunden lang macht unter den Fragen, bricht jeder zusammen. Die Wahrheit kommt ins Licht. Das ist übrigens auch die Methode unserer Wissenschaft. Man muss alles kritisch hinterfragen, um den wahren Sachverhalt herauszubekommen. Wie ich jung war, zur Schule ging. Ich wollte herausbekommen, wie das ist mit dem Glauben. Ich habe bohrend und kritisch nachgefragt. Und wie ging das aus? Nichts kam raus. Am Schluss waren nur noch Fragen übrig. Man wusste überhaupt nicht mehr, was los ist. Wer von Ihnen auch schon im Glauben bohrend, kritisch nachgefragt hat, er weiß, man weiß überhaupt nichts mehr. Nur noch Fragen, warum funktioniert das eigentlich beim Glauben nicht? Überall in der Welt funktioniert das sonst, dass man mit kritischen Rückfragen gewiss wird. Ein Freund von mir, der hat bei ihm als 18-jähriger Abiturient war kritisch, sehr distanziert gegenüber der ganzen biblischen Botschaft. auf einem Sommerurlaub in der Nordsee als guter Sportler eine große Schwimmtour gemacht und plötzlich merkt er, ich gerate in eine Strömung und er schwimmt zuerst, denkt, das schaffe ich und er strengt sich an und dann merkt er, ich gehe unter, ich werde da mitgerissen. Und in dieser namenlosen Verzweiflung schreit er zu Gott, er, der gar nicht wusste, ob er glaubt oder nicht glaubt. Er wird gerettet. Er sitzt am Ufer und erzählt seitdem sein Leben lang. Zum ersten Mal habe ich jetzt gefragt, wer bin ich? Mir war Gott plötzlich so nahe gekommen, ich hatte gar keine Frage mehr. Ich wusste nicht mehr, wer bin ich? Ich hatte Fragen an mich, was ist mein Leben? Ich denke, auch Ihnen hat sich Gott schon machtvoll geoffenbart. Und in seinem Wort im Evangelium hat Gott so klar zu uns gesprochen. Deshalb braucht man nicht mehr viele Fragen. Alles gesagt, er wird sich an ihrem Gewissen erweisen. Und übrigens, bei allen Menschen, die zum Glauben kamen, gab es irgendwo so ein Schlüsselerlebnis. Bei Paulus, der so redet von der Gewissheit, was war sein Schlüsselerlebnis? Er war ja ablehnend gegen Jesus, er hat das für ein Hirngespinst angesehen. Und dann vor Damaskus, Saul, was verfolgst du mich? Er wurde gefragt, nicht seine Fragen waren das Wichtige, er wurde kritisch nachgefragt. Wissen Sie auch die ganz banalen Beispiele von Martin Luther im Gewitter mit seinem Freund, als der Tod neben ihm lag, vor Stotternheim. Was ist mein Leben? Ich möchte Ihnen heute sagen, die Fragen, die Gott Ihnen stellt, die sind die wichtigen Fragen. Die führen Sie zur Gewissheit. Und denen müssen Sie einmal nachgehen. Fragen, die Gott Ihnen stellt, wo er nach Ihren Ansichten, nach Ihrer Meinung fragt, da rammt Gott Blöcke ein, an denen Sie ganz gewiss werden können, an denen es Gott ganz festmacht. Und jetzt finde ich in unserem Abschnitt 6 Fragen. Und diese 6 Fragen will ich Ihnen heute vorlegen. Und am Ende möchte ich noch Resümee ziehen. Ich habe 7 Teile heute. Verschrecken Sie nicht. 6 Fragen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Also Gespräche über Religion, etwa heute auch über den Islam oder übers Christentum, die sind wie Gespräche übers Wetter. Da kann man beim Friseur reden und in der Straßenbahn und unter Kollegen im Freundeskreis endlos. Paulus hat eigentlich nie über Religion schwätzen wollen. War ihm gar nicht wichtig. Wenn er verkündigt hat, dann hat er Menschen unter das Kreuz Jesu gestellt und hat immer wieder gezeigt, schau mal, da stirbt der Gottessohn am Kreuz für die Schuld der Welt. Nun wissen Sie das ja auch von der Autobahn oder von der Stadt, wenn da irgendwo ein Verletzter ist, dann kommen die Gaffer, die stehen hin und die klotzen. Die wollen da gucken, da gibt's was, oh. Aber Sie sagen, das passt ja eigentlich nicht so ganz. Wissen Sie, am Kreuz Jesu kann man nicht mehr gaffen und nicht mehr glotzen. Und es geht gar nicht um religiöse Themen. Wenn Paulus spricht, was wollen wir nun hierzu sagen, dann fordert er uns zu einer Stellungnahme heraus. Was bedeutet es für dich, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist? Was willst du dazu sagen? Ich weiß, es gibt heute achtbare theologische Meinungen, die sagen, Jesus ist am Kreuz gescheitert, er war am Ende mit seinen Möglichkeiten. Haben sie übrigens schon damals gesagt, die Leute, die ums Kreuz herumstanden, sagen, steig doch runter. Ist das alles, was sie sagen können? Wenn sie das Haupt voll blutenden Wunden sehen, sie haben es oft gehört. Oder können sie sagen, nun, was du, Herr, ertragen, ist alles meine Last. Es geht mich an. Du bist für meine Schuld in den Tod gegeben. Und das war nötig, weil ich mein Leben selbst nicht mehr befreien kann. Herr, für mich, vielen Dank. Wie du es immer und immer wieder gesagt, für eure Sünden in den Tod gehe. Was wollen wir nun hierzu sagen? Fällt Ihnen was anderes ein? Wenn Sie sagen, ich will gewiss werden im Glauben, Sie müssen Antwort geben unterm Kreuz von Jesus und sagen, wofür war das? Was ist unsere Antwort? Zweite Frage. Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Wer kann noch jetzt gegen uns sein? Jetzt muss ich Ihnen mal klarstellen, weil das ja bei vielen Christen immer ein Missverständnis ist. Die meinen, wenn ich mit Jesus gehe, dann klappt jede Prüfung, dann stimmt meine Finanzwirtschaft, dann habe ich nie Probleme, dann werde ich nimmer krank. Wir haben das ja oft in den letzten Sonntagen auch besprochen. Nehmen Sie sich nochmal den vor, der das alles niederschreibt, den Paulus. Wie dunkel lag seine Zukunft vor ihm. Schwerehaft, Misshandlung durch Menschen. Enttäuschung mit seinen Gemeinden, Misserfolg im Beruf. Wie kann er denn das sagen? Wer will jetzt noch gegen uns sein? Es ist ja wirklich so, alles ist gegen uns. Die Zukunft, das sind die Herausforderungen, denen wir vielleicht nicht gewachsen sind. Viele von Ihnen, die spüren, vor mir stehen schwere Krankheitszeiten. Da sagte mir einer unserer Alten, wissen Sie, das Schlimmste war, wie der Arzt gesagt hat, Sie sind doch jetzt 80. Das müssen Sie noch vollends tragen, diese Schmerzen. Ich sage, das ist das Schwerste, was ich je im Leben gehört habe. Das schaffe ich nicht. Wenn das vor uns steht, wer will wider uns sein? Gegen uns ist doch alles. Das Leben kann uns so feindlich werden, die Menschen, die uns begegnen. Aber Paulus begründet das ja, die Antwort, die er dann selber gibt. Wer will denn noch gegen uns sein? Wer will denn gegen Sie sein, wenn Gott für Sie ist? Wenn Sie den mächtigsten Verbündeten haben, haben Sie den. Anders brauchen Sie nicht vom Glauben zu reden, anders gibt es auch kein Christentum. Gott ist für mich. Mir ist das immer eine Hilfe, dass sogar Paulus in 2. Korinther 12 sagt, dass er oft zum Herrn gefleht hat, wenn er seine Schmerzen bekam. Er war auch nicht drüber erhaben. Ihn hat es ganz tief getroffen und verwundet und aufgerieben, wenn er zum Herrn schreit und fleht. Aber dann hat er das erlebt, dass der Herr bei ihm ist, gerade in seiner Not und in seiner Schwachheit. Ist Gott für mich? Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Das ist eine Frage, wo man eine Antwort geben muss. Wenn Gott uns die Frage stellt, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Wollen Sie anders den Herausforderungen Ihres Lebens begegnen? Wie wollen Sie das selber meistern? Spätestens an unserer eigenen Todesstunde stehen wir ja vor dieser Frage, wer bin ich? Wie will ich das meistern? Ich kann nur siegen, weil Gott mein Verbündeter ist, weil er zu mir steht, weil Jesus bei mir ist und mich hält. Und dann darf ich ganz froh sein. Paulus begründet das auch noch. Das ist ja nicht irgendwo so ein kühner Traum, eine Idee. Gott ist für mich, das wünsche ich mir. Viele sagen, das ist ein Wunsch. Nein, nein, viel mehr. Das hat Gott auch nicht nur so erklärt, wie man eben so seine Erklärungen macht. Wie im öffentlichen Leben heute Versprechungen gemacht werden, die morgen wieder vom Tisch gewischt sind. Er hat ja seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Und da steht bei Paulus natürlich, der sein Altes Testament kannte, die Opferung Isaaks vor Augen. Wie der Abraham seinen Sohn Isaak nehmen muss und legt ihn auf den Altar. Man kann ja die Geschichte Kindern kaum erzählen. Und wie ein Aufatmen da plötzlich über uns kommt, er darf den Sohn nochmal wegnehmen. Aber Gott hat seinen Sohn dran gegeben, damit du es wissen sollst, niemand kann dich jetzt mehr von Gott trennen. Nicht, weil wir perfekt wären, nicht, weil wir gut wären, nicht, weil wir treu wären, sondern weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Darum ist Gott für uns. Das ist Gott so wichtig, das ist keine windige Erklärung, das ist nicht bloß irgendwo ein Wort, das er mal gesprochen hat, sondern er hat es bekräftigt in der Hingabe seines Sohnes. Und deshalb sind mir all die Worte in der Bibel so wunderbar. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Schreiben Sie sich auch solche Worte aus der Bibel ab. Hängen Sie sie an die Wand, an den Spiegel, wenn Sie nach Hause kommen. Wenn die Traurigkeit bei Ihnen triumphiert. Gott ist für mich, sonst habe ich gar nichts. Er ist für mich. Und dann ist alles gut. Ach, ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen. War froh, dass wir vorhin eine Geschichte gehört haben, die mitten in einer glücklichen Familie passiert, mit mehreren Kindern. Und dann ist Gott da. Aber eine Geschichte aus der kommunistischen Verfolgung in Rumänien. Da war ein Pastor, der selber lange Zeit in Haft war und wieder gegriffen wurde von der Geheimpolizei. Und dann hat der Offizier gesagt, wir werden Sie deportieren, wenn Sie nicht endlich versprechen, aufzuhören mit Ihrem Predigen. Dann sagt er, das können Sie mich deportieren. Aber wo Sie mich auch hinschleppen auf der Welt, überall ist mein Freund Jesus auch da. Und ich kann nie von ihm getrennt werden. Das hat ihn geärgert, den Offizier, und hat gesagt, wir werden all ihren Besitz beschlagnahmen, ihr Haus wegnehmen. Und sagt er, wenn Sie meinen Besitz nehmen wollen, brauchen Sie eine ganz hohe Leiter. Alles, was ich habe, habe ich im Himmel, das sind meine Schätze. Dann sagt er, wir werden Ihnen das Leben nehmen. Sagt er, das können Sie, das können Sie. Wir können Sie das Leben nehmen. Aber in dem Augenblick, wo ich hier sterbe, falle ich in die offenen Arme Jesu. Und ich bin im Paradies bei meinem Herrn. Er sagt, dann lassen wir sie im Gefängnis schmoren. Und sagt er, und dann wird mein Freund Jesus durch alle eisernen Türen hindurchgehen, alle Riegel sprengen und bei mir sein. Und ich borgen bei ihm. Das war die zweite Frage. Wer kann wider uns sein? Viele können gegen uns sein, aber sie können uns nichts mehr anhaben. Die dritte Frage. Wie sollte Gott uns in Jesus nun nicht alles schenken, dass die Gemeinde Jesu sehr viel entbehren muss? Das ist uns im Wohlstand sicher gar nicht mehr klar, weil wir alle heute ja angesteckt sind von dieser furchtbaren Seuche, dass wir mit materiellen Gütern alle Bedürfnisse des Lebens lösen wollen. Aber Sie wissen es, wie die, die heute in der Missionsarbeit stehen, irgendwo in der Welt, das noch viel mehr spüren mit den Entbehrungen, mit der Armut, dass die Gemeinde Gottes eigentlich nur in einer schüchternen, kümmerlichen Knechtsgestalt lebt. Und was schenkt uns denn Jesus? Was will er uns denn alles geben? Alles. Wir haben Teil an seinem Sieg. Wo wir sind, in der Armut, in Bedürfnissen, in der Krankheit, in den Nöten, dann kommt er, so wie Paulus das erlebt hat. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Je mehr wir durch die Tiefen gehen und durch die Entbehrungen, umso größer zeigt Gott immer wieder seine große Siegeskraft. Wir erleben, wie die Angst vor dem Tod weicht. Wir erleben, wie plötzlich die Trauer nicht mehr uns beherrschen kann. Wir spüren, wie die Ängste uns nicht mehr im Griff haben, sondern wie wir voll Zuversicht und Freude leben können. Wir haben doch in Jesus alles, sonst brauchen wir gar nichts mehr. Und dann werden uns auf einmal die Dinge unwichtig. Wir werden entwöhnt von den Dingen, die uns so beschäftigen. Viertens, wer will uns denn noch beschuldigen? Beschuldigen können uns viele, sehr viele können uns beschuldigen. Christen haben Grund dazu, sich selbst auch anzuklagen. Geht es Ihnen auch so, dass man eigentlich keinen Tag, nein, keine Stunde in seinem Leben hat, wo man sich nicht selber bittere Vorwürfe machen muss und sagt, das hätte es auch besser machen können und diese Torheit hätte es auch lassen können. Und da habe ich meinen Herrn enttäuscht. Und da wird man oft traurig. Warum können wir nicht besser unserem Herrn dienen, nicht treuer ihm nachfolgen? Warum können wir nicht eifriger ihn lieben und mehr in seinem Wort leben und ja auch viel mehr von innen heraus seinen Willen erfüllen? Wer will uns beschuldigen, ob uns Menschen beschuldigen, ob uns Menschen anklagen? Soll uns gar nicht mehr wichtig sein, was die zu uns sagen.
Christus ist hier, der uns gerecht macht. Natürlich machen wir viel falsch jeden Tag. Das wusste auch ein Paulus. Aber ich lebe von der Vergebung Jesu. Darum bin ich fröhlich. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wenn Sie heute hergekommen sind, Gottesdienst mit Schuld, legen Sie es jetzt vor dem Kreuz Jesu nieder, um gewiss zu werden, sagen, ich habe es heute abgelegt, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Ich bin gerecht durch das Blut Jesu. Wer will verdammen? Wer will verdammen? Wenn Paulus davon redet, dann meint er die ganze Macht der Finsternis. Wissen Sie, was das war? Das war das, was in der Passionsnacht um Jesus herum war. Die ganzen dämonischen Gewalten. Das gibt's. Die ganze Macht der Hölle. Wenn der Teufel will, dann fallen wir alle um. Wir sind schwach. Keiner von uns kann sich mit seiner eigenen Tüchtigkeit wehren. Das ist ja so tragisch. Der Teufel will uns verdammen, der will unseren Glauben zerbrechen, der will die Gemeinde Jesu zerstören. Missionare sind besonders diesen Angriffen ausgesetzt, aber sie alle wissen das auch. Wie das oft in unserem Leben ist, wie man gar nicht mehr glauben kann, wie man in Tiefen gerissen wird. Wer will verdammen? Christus ist hier. Und jetzt sagt er noch eins mehr, als was er schon vorher sagte, beim Verklagen. Der ist zur Rechten Gottes, da wo die Macht ist. Und der tritt jetzt für mich ein. Und dort ist mein Glaube bewahrt. Darum werde ich nicht fallen. Er wird für mich kämpfen. Jetzt kann das so sein, wie es in dem bekannten Lied heißt. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen. So fürchten wir uns nicht so sehr. Es kann gar nicht mehr gelingen, weil Jesus für uns streitet. Er ist der Sieger. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Also auf der einen Seite, keiner von uns kann es von sich aus, aber weil Jesus zu Rechten des Vaters ist und uns dort vertritt als unser Anwalt und beim Vater sagt, lass ihn nicht verloren gehen, darum können wir siegen und hat der Teufel keine Macht mehr. Und wir brauchen keine Angst, er wird uns decken und bewahren. Wer kann uns denn jetzt noch von der Liebe Gottes scheiden? Wenn Sie wieder aus dem Kirchengebäude herauskommen, wieder eintreten in Ihre kleine Wohnung, wenn Sie morgen wieder mitten in Ihrer Welt stehen, wo Sie arbeiten, wo die Lasten sind, die Nöte, wenn Sie morgen schwierige Gänge zu machen haben. Jetzt erwähnt das alles, Paulus, was da geschehen kann. Zukünftiges, gegenwärtiges, hohes, tiefes, Tod. Leben, was kann alles auf mich einstürmen? Natürlich stürmt es auf uns ein. Bei Paulus stand ja dieser schwere Weg nach Rom zur Verurteilung. Was war dort das Martyrium der ersten Christen? Er sagt, es ist gar nicht wichtig, was vor mich kommt. Ich bin in der Liebe Jesu geborgen. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Ich bin hineingenommen in den Supersieg Jesu und der hält mich. Bei ihm bin ich bewahrt. 6 Fragen. Und wenn Sie Gewissheit suchen, jetzt kommt das Resümee. Ich bin gewiss. Ist immer provozierend. Und das regt so furchtbar auf, wenn man heute sagt, das kann man doch nicht sagen, ich bin gewiss. Es wirkt so anmaßend und arrogant. Spürst du nicht, wie das ist? Da können wir ganz ehrlich sagen, ich verstehe jeden, der zweifelt. Bei uns allen ist das eine tägliche Anfechtung. Wir spüren sogar unser Versagen, unsere Schuld, unsere Ohnmacht tagtäglich. Dass ich gewiss bin, das ist nicht, weil ich mit meiner schönen Glaubenskraft glauben kann, wie wenn man da einen Sack voll Dogmen eben unter den Arm klemmen müsste und fröhlich davonziehen würde. Sie brauchen gar nicht viel verstehen vom christlichen Glauben. Sie müssen nur verstehen, Jesus hat sie lieb und hat sein Leben für sie geopfert. Und darum gehören sie zu den Auserwählten. Nicht, weil sie frömmer und präfer und lieber sind, sondern weil er für sündige Menschen gestorben ist. Und das macht gewiss. Ich bin gewiss. Ich bin gewiss. Weil Jesus mich gewiss macht. Und darum bin ich froh und zuversichtlich. Darum habe ich keine Angst mehr. Darum bekümmert mich nichts mehr. Ich spüre auf Schritt und Tritt, ich bin Leichtgewicht wie ein Laub im Herbst, das der Wind hin und her wirbelt. Weiß nicht, was morgen mit mir passiert. Ich selber kann meinem Leben keine Festigkeit geben. Das sind alle so. Nur das stimmt, dass Jesus mich gerufen hat. Und wo ich ihm gehöre, will er in meinem Leben was machen. Ich kann es nicht schöner sagen, als dass die Hand Jesu mich nicht loslässt. Wie klein meine Hand auch ist, wie sehr sie auch zittert und wie schwach meine Hand auch ist, er umschließt sie und er hält sie. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. Hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Und jetzt kann ich sagen, ja, ich bin gewiss. Ich bin gewiss, weil du mich hältst und weil du mich nicht loslässt und weil mich dann niemand mehr aus deiner Hand reißen kann. Amen.